Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nerdy Bunch Podcast. Ich bin Marcel und habe mir natürlich für dieses Thema, um welches sich heute dreht, einen wunderbaren Gast eingeladen, und zwar den Jan der Bagger Crew.
Hallo, hallo, meine lieben Freunde.
Freut mich erstmal, dass du da bist. Und das Thema, was euch in diesem Podcast erwarten wird, ist die wunderbare Welt des Trading Card Game, beziehungsweise Faszination TCG, wie ich diesen Podcast eigentlich nennen wollte. So, Jan, vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor und dann steigen wir auch schon fast ein, würde ich sagen.
Ja, es gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Die meisten, die mich auf der Bagger Crew sehen, wissen eigentlich schon alles über mich oder so. Für die, die es nicht sehen, hi, ich bin der Jan. Ich werde dieses Jahr 30, also relativ jung noch, und ich spiele TCGs seit 2002, 2001 rum. Könnte auch noch früher sein. Es ist schwierig, da einen Pinpoint zu setzen, wann man genau angefangen hat.
Okay, krass. Wie bist du dann zum TCG gekommen? Hast du da irgendeine grandiose Story, die du jetzt spontan vom Stapel lassen kannst?
Also ich glaube, das hat mit, wie bei den meisten, angefangen damals mit den Anime-Serien wie Pokémon Yu-Gi-Oh! Hast du nicht gesehen. Und hatte auch damals tatsächlich das Pokémon Training Card Game für den Game Boy. Das ist ein sehr gutes Spiel, was dir das Spiel auch super erklärt von dem Pokémon TCG. Und hatte tatsächlich auch meine ersten Karten, waren Pokémon-Karten. Und dann kam halt Yu-Gi-Oh! Das war dann halt mit dem Anime ein Riesenhype. Da ist, glaube ich, jeder aufgesprungen. Und dann irgendwann war ich bei meiner Oma auf dem Geburtstag und einer hatte Magic-Karten dabei. Und dann war das nächste TCG dann wieder da. Und dann kam noch eins und dann noch eins und dann noch eins. Und irgendwann waren es so viele, dass ich nicht mehr zählen konnte.
Klingt tatsächlich nach einer, wenn ich ehrlich bin, besseren Story als bei mir. Bei mir fing das tatsächlich, ich glaube so Ende der 90er an. Da habe ich von einem Bekannten ein paar Pokémon-Karten geschenkt bekommen. Und ja, ich habe dann irgendwie mir mal auch einen Booster geholt, aber ich wusste halt nie, wie man das Spiel spielt. Ich habe mich halt auch für Pokémon-Karten als solches null, aber wirklich null interessiert. So, und dann kam ja irgendwann Mitte der 2000er oder in den anfänglichen 2000ern natürlich der Yu-Gi-Oh!-Anime raus mit den Karten, und dann ging halt auch der Hype los. Also auf dem Schulhof, dann irgendwie in der Grundschule zu dem Zeitpunkt, wurde dann hauptsächlich Yu-Gi-Oh! Gespielt und Pokémon war halt komplett außen vor. Und ja, Pokémon war früher so eine Sache, wenn man sich damit nicht befassen wollte, also mit dem TCG, hat man es ja auch nicht mitbekommen. Also entweder hat es dich interessiert, dann konntest du es, oder es ging halt komplett an dir vorbei und dann hattest du halt mal, weiß ich nicht, ein paar Pokémon-Karten bei dir rumliegen und warst halt froh, dass du sie hattest.
Ja, eben. Bei mir war es auch so Grundschule mit Pokémon, als ich dann in die Weiterführende gegangen bin, da ging es dann mit Yu-Gi-Oh! Los. Da gab es dann auch damals noch diese alten Dragon Ball Karten, die nur auf Japanisch irgendwie gab, und alle nur so, ah, da steht das und das drauf und der ist viel stärker, weil da steht das und das drauf, obwohl es keiner von uns lesen konnte.
Aber ganz ehrlich, wenn man daran zurückdenkt, waren das doch die besten Spiele, wo man dann noch mit Fantasie tatsächlich gespielt hat und rätseln musste. Okay, das ergibt hier vielleicht überhaupt keinen Sinn, aber wir hatten dennoch unseren Spaß dabei.
Ja, bis ich in der Grundschule jemanden verklickern konnte, dass mein Turtok viel stärker als sein Glurak ist, einfach wegen Schwäche, ja, das hat ein bisschen gedauert.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, wie gesagt, also Pokémon ging ja tatsächlich doch an vielen vorbei. Genau, wir hatten ja tatsächlich zuvor schon über so ein paar, ja, wie nanntest du es, die Early Years des TCGs gesprochen. Erzähl doch mal, hast du da irgendeine Referenz zu tatsächlich, wo du sagst so?
Also es ist ja ziemlich schwierig, auch da wieder einen Punkt zu finden, wann hat das Ganze angefangen. Aber wir sind, also die meisten sind eigentlich der Meinung, das Ganze kam von den Baseball-Sammelkarten. Da war es noch keine Training Card Games. Die kommen aus den 1950er Jahren, ganz riesengroß in den USA, weil halt jeder sein Babe Ruth oder whatever haben sollte. Ich kenne mich da nicht so aus. Sport bin ich raus. Und dann gab es da so einen Mathematikprofessor namens Richard Garfield. Der hat einen TCG entwickelt namens Mana Clash. Das war im Jahr 1991 und aus diesem Spiel Mana Clash wurde dann im Jahr 93 dann Magic the Gathering, was bis heute immer noch regelmäßig produziert wird und herauskommt. Also das letzte Set kam glaube ich irgendwie vor einem Monat raus, das nächste in 2 Wochen oder so. Ja, das war so der Beginn, kann man sagen. Dann kam Star Trek zum Beispiel, wo dann die ganzen Star Trek-Fans natürlich angefangen haben zusammen Pokémon-Karten, weil man dazu ja auch die Serie gesehen hat, die Digimon-Karten gab es welche. Gerade mit Tamers, wo die ja die dann durch die Digivices durchgezogen haben. Yu-Gi-Oh!, was ja die komplette Story um dieses TCG drum aufgebaut hat. Dann hat irgendwie gefühlt alles ein TCG bekommen. One Piece, es gibt One Piece TCG, Dragon Ball hat 2 unterschiedliche TCG. Herr der Ringe, Game of Thrones, WoW, Naruto, Final Fantasy. Also es gab irgendwie gefühlt alles. Und es gab dann auch weitere Serien auch über TCGs, wie zum Beispiel Duel Masters, das war Anfang der 2000er. Gibt es mittlerweile immer noch die Serie tatsächlich, genauso wie es Yu-Gi-Oh! Mittlerweile auch schon in der 15. Staffel oder so gibt. Oder auch Vanguard. Ich glaube, Buddyfight Vanguard heißt der komplette Titel. Auch dazu gibt es eine Serie. Und so gibt es dann halt immer mehr und immer mehr und immer mehr.
Das stimmt. Was mir tatsächlich gerade einfällt, wenn man einfach mal so zurückdenkt, verschiedenste, ich sag mal, die klassischen TCGs oder die größeren TCGs wie Pokémon und Yu-Gi-Oh! Sind ja überall präsent tatsächlich. Also die sieht man in den Werbung, die sieht man in Social Media, die sieht man auf Plakaten, im Spielladen des Vertrauens und wie auch immer. Allerdings so Nischen-TCGs wie, nehmen wir jetzt, worüber haben wir vorhin gesprochen? My Little Pony beispielsweise oder Magic oder irgendwie das...
Magic ist kein Nischen-TCG. Magic ist das größte TCG, was Player-Base-mäßig aktuell existiert. Magic ist größer wie Yu-Gi-Oh!
Okay.
Um einiges. Also aktuell, also wir reden jetzt 2021, ist Magic the Gathering das größte. Dann kommt Yu-Gi-Oh! Dann wahrscheinlich eine ganze Zeit lang gar nichts, weil diese zwei sind einfach on top und das halt auch schon seit 10, 15 Jahren mindestens, teilweise auch schon 20 Jahre. Dann kommen so Sachen wie zum Beispiel Force of Will, wie heißt das eine neue, wo du quasi Pre-Constructed Decks hast, mir fällt der Name gerade nicht ein, Weiß-Schwarz zum Beispiel, was ein Anime-TCG ist, Final Fantasy-TCG, das My Little Pony-TCG, das Dragon Ball-TCG, das sind alles so Sachen, die existieren zwar noch, aber da ist die Playerbase halt nicht so groß wie von Yu-Gi-Oh!, Magic und Pokémon, die halt Jahrzehnte Zeit hatten, ihre Playerbase zu bilden und zu halten.
Ja, worauf ich tatsächlich hinaus wollte, ist, wenn man sich damit tatsächlich nicht konkreter auseinandersetzt, bekommst du halt diese TCGs halt gar nicht mit tatsächlich. Einfach weil die siehst halt irgendwie mal so zwischen Tür und Angel irgendwie im Spieleregal, so nach dem Motto. Aber die machen halt nicht so direkt Werbung wie jetzt halt Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Oder so. Was mir halt ein kleines Mysterium ist.
Im Fernsehen, ja. Aktuell gibt es, ich weiß, Pokémon TCG macht Werbung im Fernsehen. Yu-Gi-Oh! Habe ich seit langem keine Werbung mehr für das TCG tatsächlich gesehen. Und auch andere, also Magic macht hauptsächlich auf Online-Plattformen, also so wie YouTube und auch Twitch Werbung für das Kartenspiel tatsächlich. Nicht so im Fernsehen.
Ist auch tatsächlich vollkommen verständlich, wie ich finde.
Ja, weil die sind halt auch digitaler geworden. Klar, es gibt immer noch eine sehr, sehr große Playerbase, die auf dieses Anfassgefühl stehen. Aber gerade jetzt auch mit Lockdown und so sind halt auch viele dazu gewechselt, das Ganze online halt zu spielen auch.
Genau. Aber da kommen wir tatsächlich später nochmal zu. Gibt es denn irgendwelche TCGs, wo du sagst, so, okay, irgendwie pfeifen die gerade so ein bisschen aus dem letzten Loch und eigentlich, ob die jetzt noch präsent sind oder nicht, das tut halt als solches irgendwie nicht mehr Not oder die kann man halt genauso gut abschreiben, weil die halt irgendwie vor sich hin sterben.
Also, was mich tatsächlich gewundert hat, ist, dass Pokémon immer noch sehr aktiv gespielt und vertrieben wird, obwohl ich das eigentlich schon vor 10 Jahren habe abschreiben wollen, weil es halt niemanden wirklich spielt, also zumindest in Deutschland nicht. Die Pokémon-Community ist halt unendlich groß in den USA, da ist Pokémon stärker wie Yu-Gi-Oh! In manchen Regionen. Was so ein bisschen so noch rumkräuselt, sind vereinzelt diese WoW-TCG-Sachen, einfach weil das Spiel wird nicht mehr produziert und das sind nur noch so ein paar einzelne Leute, die halt so das da nicht aufgeben wollen. Was noch fraglich ist, ist, wie weit jetzt Force of Will, Vanguard und die anderen, die jetzt noch keinen Online-Ableger haben zum Spielen, durch jetzt diese Krise auch durchkommen und was davon jetzt noch überleben wird. Das wird einige TCGs auch dahin raffen, weil die halt davon gelebt haben, von der Community. Und die hast du halt einfach seit einem Jahr nicht mehr.
Ja gut, ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, Pokémon genießt gerade einen Hype, der ist einfach nur krank. Also ich meine, natürlich hat man irgendwie hin und wieder mal irgendwo noch Werbung gesehen oder ist mal über so einen Booster gestolpert in einem Laden oder so. Aber es war ja kaum noch existent irgendwie, beziehungsweise ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch digital, also man kann ja das Online-TCG von Pokémon zocken, da ist man halt wirklich mal drüber gestolpert. So, aber kaum irgendjemand hat sich mit diesem Spiel noch beschäftigt und von jetzt auf gleich war ja dieser Hype da und wieder dieser Retro-Nostalgie-Faktor und jeder musste jetzt irgendwie Pokémon-Karten haben, egal zu welchem Preis. Und ich meine, mittlerweile gibt es ja immer noch diese Happy Meal-Aktion und Leute stürmen ja irgendwie gefühlt in Mengen in Autos zu McDonald's und schnappen sich da irgendwie Happy Meals wegen so ein paar Booster-Packs.
Weil sie unbedingt das Pikachu haben wollen, was ungefähr 9 Euro wert ist oder so.
Wenn es mal hochkommt tatsächlich, ja.
Ich meine, Pikachu wäre das teuerste aus diesen Boostern.
Hätte man ja theoretisch gesehen das Happy Meal wieder raus, ne? Aber ey, ganz ehrlich, wenn ich mir da irgendwie 4 Happy Meals für kaufen muss, um dann vielleicht nur ansatzweise die Chance zu haben, irgendwie dieses Pikachu zu kriegen, ey, Leute, also es ist alles irgendwie nicht mehr schön, tatsächlich.
Das ist ja das, was ich gesagt habe, also Pokémon, da hast du halt wirklich Jahre nichts gehört und suddenly it's here. So, oh, hallo, übrigens, ich bin's, das Pokémon-TCG. Erinnert ihr euch noch an mich?
Ja, das stimmt. Ja, und Force of Will, boah, das war ja eh tatsächlich so ein Spiel, was halt, wenn du dich damit nicht beschäftigen wolltest, dann ging das ja komplett an dir vorbei. Wir hatten ja da vorhin schon kurz drüber gesprochen, ich habe es ja irgendwie mal kurzzeitig versucht zu spielen. Es ist echt ein schönes Spiel, es hat eine schöne Story und es gibt da auch irgendwie natürlich ähnlich wie die Charaktere so ein bisschen, gibt es auch etliche Märchen-Stories zu, so nach dem Motto. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwas kommt, ob da noch was produziert wird, ob das überhaupt jemand spielt tatsächlich. Ich glaube, die Community dahingehend ist doch geringer, als man dachte.
Ja, also die auch da, Force of Will, hat die Community gelitten unter dem Lockdown. Es war vorher richtig gut, es ist richtig gut in Fahrt gekommen, aber dann war halt auf einmal, hieß es dann, jo, irgendwie, ich glaube, die ersten 3-4 Sets habe ich noch relativ aktiv mitbekommen. Ist halt ein cooles Konzept mit den Märchen, dass du halt sagen kannst, okay, mein Schneewittchen kämpft jetzt gegen deine 7 Zwerge. Ich weiß nicht, ob das wirklich Karten sind oder ob ich mir das gerade ausdenke, aber ich glaube, die gibt es wirklich.
Tatsächlich, ja.
Ja, aber das ist schon ein relativ cooles Konzept und das ist auch das, was es so besonders gemacht hat. Also eine der Sachen, die es besonders gemacht hat und warum Leute das auch gespielt haben, weil es halt noch nicht gab. Wer kommt denn auf die Idee, bitte schon Märchen gegeneinander kämpfen zu lassen?
Ja, es hat halt so ein komplettes Alleinstellungsmerkmal und ich meine, sind wir mal ehrlich, mit Märchen catchst du halt irgendwie jede Altersklasse tatsächlich. Da catchst du irgendwie die Neunjährige, die gerade irgendwie zur Grundschule geht. Da catchst du den 60-Jährigen. Da catchst du irgendwie den Anfang 20-Jährigen. Jeder kennt ja tatsächlich irgendwie Märchen oder hat irgendwie einen Bezug dazu schon alleine, wenn es eben nur Disney-Filme sind oder so, wenn du da irgendwie Schneewittchen hast oder weiß der Fuchs. Es ist eine verdammt coole Sache, womit man halt wirklich ein relativ großes Spektrum an Zielgruppe abdeckt. Es hätte vielleicht hier und da irgendwie nur mehr Werbung gefehlt, mehr, weiß ich nicht, also mehr Außenkommunikation, sage ich mal.
Ja, also gerade im deutschen Fernsehen, sage ich mal, Werbung. Es gibt ja Werbung von diesen TCGs, aber die gibt es halt sehr, sehr selten tatsächlich im deutschen Fernsehen. Also die Werbung, TCG-Werbung, gerade im japanischen Fernsehen, ist gewaltig.
Ich finde auch, TCG-Werbung ist manchmal unglaublich cool gestaltet tatsächlich. Ich meine, schon alleine die Pokémon-Spots finde ich halt unglaublich cool. Die wirken halt so super dynamisch irgendwie mit den Pokémon, um die es halt teilweise geht oder die halt zu dem Booster-Pack passen oder zu der Erweiterung. Und dann hast du halt dieses Display oder dieses Booster, was hier halt gezeigt wird. Das gestaltet das Ganze halt so ein bisschen dynamischer und du findest dich halt relativ zügig da irgendwie rein. So tatsächlich, wenn du weißt, was auf dich zukommt.
Sowas Ähnliches macht ja Magic zum Beispiel auch. Die nehmen ja auch die machen ein richtiges Cinematic, was quasi um was es in der Story von dem einen Block heißt das dort oder Set, worum es da geht. Und dann wird da ein riesen Cinematic aufgefahren. Das letzte, was sie jetzt gemacht haben, das war so ein Wikinger-Thema. Und da haben sie zum Beispiel den YouTuber Pelek hier mit dem was zusammen gemacht. Also das war auch riesig. Aber das siehst du halt nur online, nicht im Fernsehen. Und das ist halt da, wo die meisten, wenn ich jetzt überlege, wer würde mir zum Beispiel TCG-Karten kaufen? Das wäre dann was, weiß ich, meine Mutter, meine Oma, die haben kein YouTube, die haben kein Twitch. Die gucken Fernsehen und da gibt es diese Werbung halt einfach nicht.
Ja, oder schon alleine tatsächlich so, wenn wir jetzt mal dabei bleiben bei TCGs, die halt tot sind, beziehungsweise so vor sich hinsiechen. Du hast ja vorhin schon Duel Masters angesprochen. Ist halt ein Game, was halt zu einem Anime rauskam, irgendwie in den anfänglichen 2000ern.
Jein. Das tatsächlich ist das TCG, ist der Anime zum TCG rausgekommen.
Okay.
Man kann dir die Story dazu sogar erzählen. Wizard of the Coast, die Macher von Magic the Gathering, hatten in den 2000ern unheimlich Probleme, ihr Zeug in den asiatischen Markt reinzubringen, weil die Asiaten halt keinen Bock auf Fantasy hatten. Und dann haben sie sich mit ihrem Vertriebler in Japan zusammengesetzt und haben gesagt, hier, wir müssen da irgendwas machen, damit wir diese Zielgruppe da auch bekommen. Und die haben daraufhin Duel Masters entwickelt, speziell für den asiatischen Markt und haben dann, nachdem sie dieses TCG entwickelt haben, dann diese Serie dazu produziert, um den Leuten das Spiel beizubringen.
Ja gut, das ist ja tatsächlich gar nicht mal verkehrt. Finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Aber genau, da liegt halt der Hund begraben. Wenn du halt im Zweifel nicht, ich sag mal so, von Hölzchen auf Stöckchen gekommen bist, also entweder hast du ja beispielsweise zuerst den Anime kennengelernt und bist dann zum TCG oder andersrum. Wenn du tatsächlich weder das eine noch das andere kennst, bekommst du dieses Spiel halt gar nicht mit. Also vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, aber wenn ich so überlege, irgendwie die jüngere Generation, erzähl dir mal was von Duel Masters, die gucken dich mit großen Augen an.
Wenn du Glück hast, kennen sie vielleicht noch Kaijudo, was ja das Remake von Duel Masters war. Aber ansonsten unwahrscheinlich. Vor allem Duel Masters hat halt sehr darunter gelitten, dass sie halt im westlichen Markt die Serie als eher mehr Comedy gesubbt haben. Also sie haben halt wirklich mit Fourth Wall Breaks und hast du nicht gesehen gearbeitet. Was halt diese Ernsthaftigkeit, hier, wir möchten euch was beibringen, dieses coole Kartenspiel, komplett über den Haufen geschmissen hat.
Kannst du denn dich noch grob daran erinnern, wie Duel Masters so von der Mechanik ablief?
Selbstverständlich, ich habe noch ein funktionierendes Deck. Ich bringe das sogar Leuten auch bei, wenn sie das wollen, auch heute noch.
Sehr, sehr gerne. Magst du das einmal erzählen?
Also Duel Masters hat eine Besonderheit. Im Normalfall ist es ja so, dass du entweder alle deine Ressourcen kosten nichts oder zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh! Sind alle Ressourcen effektiv umsonst. Außer jetzt 7-Sterne-Monster, wo du dann einen opfern musst oder zwei opfern musst und hast du nicht gesehen. Bei Magic zum Beispiel oder auch bei Force of Will brauchst du Mana-Ressourcen, um deine Sachen zu spielen. Und bei Duel Masters ist es so, dass jede deiner Monster- und Zauberkarten gleichzeitig auch deine Ressource ist. Das heißt, du kannst immer wählen, möchte ich diese Karte als ein Monster spielen oder möchte ich diese Karte als eine Ressource spielen? So, dass du immer quasi zwei Optionen hast. Möchte ich jetzt diese Karte mit 5000 Mana lieber jetzt als Ressource nehmen oder später, um meinen Gegner zu finishen? Das ist relativ cool gelöst, weil du halt wirklich nur die Karten brauchst und sonst nichts. Du brauchst keinen Lebenspunktezähler, du musst dir nicht merken, wie viel Schaden ihr irgendwie was macht. Es steht alles ganz normal auf allen Karten drauf und du brauchst sonst nichts anderes. Dann hast du die Schilde. Die Schilde sind quasi, um Direktangriffe abzuwehren, die Monster machen, wenn du keine Verteidigung aufgebaut hast. Und sobald das fünfte Schild weg ist und du dann einen direkten Angriff bekommst, bist du tot. Oder halt ein Deck leer ist, wie das bei den meisten TCGs auch ist. Und diese fünf Schilde werden, bevor du überhaupt deine Hand ziehst, verdeckt auf dein Feld gelegt. Ähnlich wie das zum Beispiel bei Pokémon mit den 6 Preisen ist. Mhm. Da ist das bei den Preisen bei Pokémon so, dass du die Preise bekommst, wenn du einen gegnerischen Monster zerstörst. Das heißt, du hast gerade einen Kampf gewonnen und kriegst dafür noch eine Belohnung, um noch mehr Vorsprung zu erhalten. Bei Duel Masters, du hast einen Kampf verloren, deswegen kriegst du jetzt diese Belohnung, um dich quasi wieder zurück ins Spiel zu holen. Und das war das Besondere an Duel Masters und das haben halt auch viele TCGs dann später wieder übernommen. Wie zum Beispiel halt Force of Will mit eigenen Ressourcen in einem separaten Deck zum Beispiel. Dass du halt immer, wie wir das so schön im TCG-Jargon sagen, you always draw gas. Also du ziehst immer was dir hilft.
Also ich muss tatsächlich sagen, Duel Masters klingt jetzt nach aktuellem Stand, so wie ich das gerade gehört habe, ziemlich interessant. Ich habe mich halt damals null damit beschäftigt. Ich glaube, ich hatte über Umwege halt irgendwie meine Lieblingskarte bekommen. Das war, lass mich lügen, Scharlachroter Himmelsterror oder so.
Ja, das ist eine der Karten. Ich habe noch Deathwing Tiger of Chaos.
Okay, weiß ich gerade leider gar nicht. Muss ich mir später mal anschauen. Genau, die Karte hatte ich mir halt besorgt. Und ja, näher habe ich mich damit leider nicht auseinandergesetzt. Also dunkel erinnere ich mich noch an den Anime. Und dann verließen sie mich auch.
Ja, die Japaner, die lieben es, zu ihren TCGs Animes zu machen. Das ist ja, Duel Masters war ja die ersten, die das so gemacht haben, die zu einem Kartenspiel eine Serie gemacht haben. Bei Yu-Gi-Oh! War es ja quasi erst der Manga, dann der Anime, dann das Spiel dazu. Auch wenn da wieder was komplett anderes ist, weil im Yu-Gi-Oh! Da spielen sie das Spiel ja anders, als du es wirklich spielst.
Ja, das stimmt. Und ich erinnere mich tatsächlich irgendwie noch an die Zeiten, irgendwie 4. oder 5. Klasse auf dem Schulhof, wenn man dann versucht hat, irgendwie das ungefähr mit den Regeln des Animes zu spielen, weil man eben sich darauf verlassen hat oder eigentlich irgendwie damit nicht so bewandert war. Ich meine, das ist tatsächlich, wie ich finde, immer so ein Phänomen oder war zumindest so ein Phänomen bei TCGs. Egal mit wem du gespielt hattest, er hatte letztendlich immer komplett andere Regeln als du. Ja, aber es hat sich ja dann irgendwann mal doch geändert. Also tatsächlich so ab der, ich weiß gar nicht, so 2. oder 3. Staffel wurde ja der Anime doch so ein bisschen näher an das klassische physische Kartenspiel rangeführt als andersrum tatsächlich.
Ja, mit Duel City hat das angefangen, wo dann auch für Sterne opfern und so weiter und so fort. Da war das dann schon eher so, wie das TCG auch ist, ja.
Na gut, jetzt haben wir tatsächlich über vor sich hin siechende und bereits gestorbene TCGs gesprochen und teilweise auch so ein bisschen über die Gründe. Gibt es denn aktuell neue Trading Card Games oder ist da irgendwie gerade was in der Mache? Und wenn ja, lohnt sich das überhaupt noch oder sollte man lieber bei den Klassikern bleiben?
Also es ist immer, eigentlich gibt es jedes Jahr irgendwas Neues. Das Problem ist nur, was überlebt tatsächlich die ganze Geschichte. Weil jedes TCG braucht natürlich erstmal eine Spielerbase. Ohne Spielerbase kannst du natürlich, ist es nicht lukrativ, deswegen wird es dann eingestampft. Das haben wir bei leider sehr, sehr vielen Spielen gesehen. Gerade da, wo diese Hochburg der TCGs war, wo irgendwie gefühlt im Jahr 5 TCGs rauskamen, hat es halt nicht jeder geschafft, nur die, wo halt wirklich Leute gespielt haben. Aktuell ist es eigentlich relativ safe, sich Magic zu kaufen, weil das Spiel ist seit 1993 bis heute durchweg mit Community hinten dran. Es gibt MTGO, also Magic the Gathering Online. Es gibt Magic Arena, wo du es online spielen kannst. Es gibt noch ein paar Fan-Made-Sachen, wie zum Beispiel X-Mage, wo du dann das Ganze noch spielen kannst. Es gibt dann halt, was natürlich auch immer noch gut läuft, ist Yu-Gi-Oh! Da Yu-Gi-Oh! Ist halt meiner Meinung nach ein bisschen teurer, weil sich da viel zu viel ändert. Aber dazu können wir gleich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Pokémon ist schwierig, weil Pokémon hat zwar nicht die Community-Stärke, was jetzt die Turnierspiele angeht, aber es hat halt sehr, sehr viele Sammler tatsächlich. Vanguard kommt drauf an, wo man ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Vanguard gerade so Ruhrpott, Saarland, da ist Vanguard sehr, sehr aktiv. Also hier Düsseldorf, Köln, Aachen, Saarbrücken, so die Richtung. Da ist tatsächlich sehr, sehr viel Vanguard aktiv, was sehr, sehr doll auf dem Vorsprung ist, gerade auch durch die ganzen vielen guten Animes, ist natürlich Weiß Schwarz. Das ist ein Kartenspiel, das kommt ursprünglich aus Japan, ist jetzt mittlerweile auch schon 13 Jahre alt und du spielst mit verschiedenen Animes und Games. Also du kannst halt Fairy Tail gegen Sword Art Online spielen und das lieben die Anime-Nerds und die TCG-Nerds, weil es auch cool zu spielen ist und es relativ günstig ist im Vergleich zu anderen TCGs. Forzoville muss man gucken, ob das den, wie sich das durch die ganze Sache hier mit Corona durchschlägt. Aber ist auf jeden Fall nett anzuschauen. Aber ich denke, am sichersten ist man tatsächlich mit Magic und Yu-Gi-Oh!
Gerade so zu Yu-Gi-Oh! Da kommt halt irgendwie stetig eine Erweiterung raus, tatsächlich schon alleine durch die ständig wachsende Serie. Die versuchen da irgendwie teilweise immer so ein bisschen gleich auf zu sein oder zumindest irgendwie einen gewissen Standard zu haben. Wobei ich mittlerweile sagen muss, dass der Trend bei Yu-Gi-Oh! Mittlerweile mehr ins Online geht. Also ich meine, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es gibt ja mittlerweile so viel Yu-Gi-Oh! Games beziehungsweise Yu-Gi-Oh! Simulatoren, sage ich mal, dass man ja als solches eigentlich das physische Yu-Gi-Oh! TCG nur noch bedingt braucht. Oder was meinst du?
Ja, das ist aber halt auch bei Magic aktuell so, dass es halt sehr viele auf Magic Arena gegangen sind, das Gleiche. Oder halt, was sehr, sehr groß ist, Discord-Server, wo Turniere stattfinden. Es gibt sehr, sehr viele, gerade lokale Läden, aber halt auch von Publishern unterstützte Discord-Server, die dann einmal die Woche oder zweimal die Woche tatsächlich Turniere stattfinden lassen für ihre Kartenspiele.
Okay, das war mir jetzt neu tatsächlich. Hast du da ein bisschen mehr zu erzählen oder sogar im Zweifel einen Erfahrungsbericht?
Ja, also ich bin aktuell auf mehreren, also es gibt zum einen diese Shop-Seiten, tatsächlich eher so, wenn das jetzt irgendein größerer Shop ist, ich sag jetzt mal Hive World Köln heißt der, glaube ich, zum Beispiel. Es gibt den, der hat bestimmt einen Discord-Server, der JK Entertainment in Frankfurt am Main, der hat einen Discord-Server. Der Dragonlord Games aus Saarbrücken, da hat einen Discord-Server, da werden auch regelmäßig überall Turniere stattfinden gelassen. Es gibt einen Magic the Gathering Elder Dragon Highlander Discord-Server, wo Leute halt eine bestimmte Form von Magic spielen, nämlich Commander, gegeneinander spielen. Es gibt von Bushiroad, das ist der Produzent von Weiß-Schwarz und Buddyfight und Luck and Logic und noch ein paar mehr Sachen. Die haben einen offiziellen Discord-Server in Deutsch und in Englisch und Japanisch, wo du Turniere quasi in ihren promoteten und ihren produzierten TCGs spielen kannst, mit auch einer Queue, wo du jederzeit reingehen kannst und sagen kannst, hey, ich möchte jetzt ein Match haben, und dann geht eine halbe Stunde ein Fenster auf, wo jeder andere auf dem Server sagen kann, geil, der will ein Match haben, ich jetzt auch. Und dann macht ihr die Kamera an und dann spielt ihr. Und das ist eigentlich auch eine super Sache.
Es klingt auch tatsächlich ziemlich cool. Ist halt irgendwie doch nochmal ein bisschen besser, als wenn man sagt, okay, man dann irgendwie, ich weiß nicht, auf der PlayStation oder der Switch gegeneinander. Ich glaube, das macht es halt ein bisschen innovativer und macht halt tendenziell wahrscheinlich mehr Spaß, weil man natürlich dieses, ich sag mal, dieses klassische Gegeneinander-Spielen tatsächlich dahingehend so ein bisschen mehr ausleben kann, als wenn das halt komplett digital stattfindet.
Genau, und irgendwann wird gegen Goldfisch spielen auch langweilig. So nennen wir das immer, wenn wir gegen uns selbst spielen, dann spielen wir immer Goldfisch. Aber ja, das ist relativ cool. Ich meine, du brauchst nicht viel. Du brauchst einen Discord-Server, du brauchst eine einigermaßen gescheite, also du brauchst noch nicht mal eine gescheite Internetleitung. Ich habe gegen Leute aus irgendwie Israel gespielt, die haben in 300 Pixeln gespielt und ich habe trotzdem noch die Karten drauf erkannt. Aber du brauchst eine Kamera, eine Internetleitung und einen Discord-Account. Und dann gehst du rein und sagst hier, add fight, enter. Und dann steht da, hey, jetzt in meinem Fall, add Zakurion möchte einen Fight machen, add here. Jeder, der Bock hat, kann jetzt auch add fight pingen. Und dann werden die zwei gematcht. Und dann wird automatisch entschieden von dem Bot auch, wer anfängt. Dann sagst du, hi, gute Kamera an und gib ihm.
Hat was. Also finde ich richtig, richtig cool. Kann man ja den Leuten mal den Tipp geben, Augen und Ohren offen zu halten. Tatsächlich, wenn ihr mal Bock auf so ein halb digitales TCG habt, dann schaut doch mal so ein bisschen durch die verschiedenen Discord-Server.
Also gerade wenn ihr TCGs spielt und in einer größeren Stadt wohnt, fragt doch einfach mal höflich bei eurem TCG-Händler des Vertrauens nach, ob er vielleicht einen Discord-Server hat. Und meistens, ja, wenn es jetzt sowas wie Frankfurt, Berlin, Köln etc., München, solche Größen ist, haben sie meistens einen, gerade wenn es noch ein größerer Laden ist. Und da finden dann meistens auch, da findest du dann meistens auch Leute, die dann spielen möchten, egal was es jetzt ist.
Was favorisierst du denn tatsächlich eher, physisch oder digital?
Ich bin ein absoluter Fan von Physik. Aus dem einfachen Grund, ich habe was in der Hand, ich merke die Karten in der Hand, ich kann sie mir angucken, sie lesen und ich kann mir auch aussuchen, in welcher Sprache ich sie haben möchte. Das ist für mich als Sammler sehr, sehr wichtig. Ich habe sehr, sehr viele meiner Karten sind teilweise sehr, sehr alt. In irgendwelchen Sonderdrucken oder in irgendwelchen Sprachen, die kein normaler Mensch hat. Also ich spiele sehr, sehr viele meiner Karten zum Beispiel spezifisch auf Japanisch, einfach weil sie auf Japanisch sind. Und das ist halt, das kann ich halt online nicht. Da kann ich halt sagen, okay, Englisch Game, also meistens ist es halt Englisch und dann oder Deutsch. Und dann habe ich halt auch nur das. Da ist das Physische halt schon cooler. Und der Vorteil an Physischen ist, teilweise werden die Karten dann auf einmal teurer. Und wenn ich dann mal Geld brauche, verkaufe ich sie wieder.
Ja, gut. Das ist natürlich so ein Totschlagargument fast. Ich muss tatsächlich gestehen, als ich noch ja relativ konstant mich mit Yu-Gi-Oh! Befasst habe und mir hin und wieder auch mal irgendwie Booster gekauft habe oder mal ein Deck und habe dann irgendwie mir selbst ein Deck zusammengebastelt, fand ich das physische Spielen eben tatsächlich, wenn man die Community hatte, gar nicht mal schlecht. Mittlerweile bin ich tatsächlich noch Sammler und freue mich irgendwie über jede Karte, die ich begehre und meiner Sammlung hinzufügen kann. Allerdings bin ich dahingehend eher ein Fan von dem Digitalen. Einfach, weil du tatsächlich, ich sag mal, bei einem Switch-Spiel oder Playstation-Spiel, du dir deine Karten halt erarbeitest und dann eben aus den Mitteln, die du hast, dir dein Deck baust, um weiterzukommen und hast dann eben auch die Option, mit Freunden zu spielen. Bei so verschiedenen Simulatoren auf dem PC, hast du dann natürlich schon sämtliche Karten, die es gibt, und das wird auch ständig aktualisiert. Und du baust halt das Deck zusammen, worauf du Bock hast. Somit kannst du dich eben ausprobieren und gucken, was dir tatsächlich eher liegt, oder beziehungsweise ob du mit der neuen Meta was anfangen kannst, ohne halt dafür Geld in die Hand nehmen zu müssen. Und das finde ich halt gar nicht mal verkehrt.
Das geht wiederum halt nur mit den meisten nicht offiziellen Softwaren. Also ich weiß zum Beispiel, bei Magic ist es so, dass sowohl Magic the Gathering Online als auch Magic the Gathering Arena, also Magic the Gathering Arena kannst du dir rein theoretisch alles freispielen, Magic the Gathering Online musst du alles kaufen und dann kannst du das halt gar nicht tun. Aber dafür gibt es halt zum Beispiel X-Mage, was ein Fan-Made-Ding ist, die halt einfach nur quasi die Karten reingeballert haben und sagen, wir machen hier gar nichts, wir bieten euch hier den Hub, wo ihr euch treffen könnt, und wir machen die ganzen Karten hier rein, aber ihr müsst selber gucken, wie ihr an die Bilder der Karten rankommt zum Beispiel, und so Sachen sagen die dann halt, weil ich habe ein sehr, sehr großes Problem damit, mir Sachen zwei- oder dreimal zu kaufen. Weil ich habe meine Decks hier. Ich habe Magic-Decks, die sind jenseits von Gut und Böse, was preistechnisch angeht. Wenn ich mir die jetzt noch zweimal kaufen müsste, nein. Einfach nein.
Verständlich. man muss ja tatsächlich dazu sagen, gut gelöst, was heißt gut, Ansichtssache, interessant gelöst hat das ja eigentlich das Pokémon-TCG. Wenn du überlegst, du kaufst halt Deck, Booster oder was auch immer, und hast halt parallel dazu einen Code dabei, den du halt online in das Online-TCG eingibst und kannst dort dann eben parallel nochmal das Booster oder das Deck öffnen und kannst das dann eben tatsächlich nutzen für dein digitales Deck.
Das hat jetzt Magic the Gathering Arena zum Beispiel auch angefangen. Das ist es dann halt, da kriegst du dann irgendwie einen Booster umsonst, wenn du bei einem Pre-Release mitspielst oder so. Aber jetzt das komplette Booster nochmal in-game mit einem Code, wäre geil, muss ich sagen. Würde ich unterstützen, würde ich kaufen. Also wenn es das für Magic oder Yu-Gi-Oh! Gäbe, her damit, bitte, sofort, am besten gestern.
Ja, es ist tatsächlich nochmal so ein Kick zu sagen, okay, cool, ich habe jetzt zwar nur einen Booster, aber letztendlich kann ich das so oder so zweimal aufmachen. Ich meine, natürlich ärgerst du dich dann wahrscheinlich irgendwie, wenn du die Karte, die du haben willst, nicht in physischer Form, aber dann halt digital bekommst.
Ja, das kenne ich, das Problem. Vor allem lustig ist es, wenn du dann irgendwie damals noch, als du dich noch treffen konntest, dann halt einer sagt, ja, hast du das und das? Und ich so, ja, das habe ich, das weiß ich. Und so, ja, das ist doch gar nicht in einem Ordner. Ach, verdammt, das war online, wo ich die hatte.
Ja, genau, und dazu kommt es dann tatsächlich. Ich meine, es ist ja nicht verkehrt. So, es hat ja irgendwie doch seinen gewissen Charme, ne? Also ich hatte das tatsächlich in dem Fall noch nicht. Ich habe mir auch, habe ich mir in letzter Zeit mal Pokémon-Karten gekauft oder so? Gar nicht. Ich habe vor Jahren mal ein Deck geschenkt bekommen. Da war dann eben schon so ein Code bei. Das nutze ich auch tatsächlich hin und wieder noch, wenn ich das Pokémon-Online-TCG mal anschmeiße. Aber sonst gar nicht mehr. Wie erfährt man denn, wenn man sich dafür interessiert, dass Turniere stattfinden, beziehungsweise wie läuft so eine Turnieranmeldung? Gibt es da irgendwas, was man zu beachten hat oder worauf man tatsächlich eher achten sollte? Und wie finde ich denn eigentlich im Zweifel so ein Store, der irgendwie Turniere anbietet, beziehungsweise eben Karten verkauft?
Am leichtesten einen Store zu finden ist halt TCG, Leerzeichen, deine eigene Postleitzahl, Enter bei Google. Das funktioniert tatsächlich. Sehr, sehr gut. Turniermäßig gibt es sehr, sehr viele Hersteller, die das direkt auf ihrer Seite haben. Also zum Beispiel bei Magic ist es der Wizards Locator, heißt er. Beim Konami ist es der Store, heißt er, glaube ich, auch Store Locator, wo du halt dann findest, welche Läden bieten Turniere an, werden auch von den jeweiligen Herstellern unterstützt und verkaufen dementsprechend auch die einzelnen Karten, weil jeder, der ein Turnier macht, was von dem offiziellen Hersteller unterstützt wird, hat zu 99,9% auch die Karten zum Kaufen. Yu-Gi-Oh! Pokémon tatsächlich beim GameStop, genauso wie Magic. Also die großen drei findest du eigentlich immer beim GameStop oder beim Müller auch. In fast jedem Müller und in fast jedem GameStop hast du immer Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic. Manchmal alle drei, manchmal nur eins von denen. Aber da findest du eigentlich immer irgendetwas. Ansonsten, wie es bei einer Turnieranmeldung abläuft, gibt da mehrere Möglichkeiten. Also es gibt zum einen die, wo du dich voranmelden musst. Das ist dann meistens, keine Ahnung, irgendwie zwei Wochen, bis maximal zwei Wochen vom Turnier musst du sagen, ich komme übrigens auch vorbei. Oder halt auch einfach schon mit, okay, ich bezahle jetzt schon mal den Eintrittspreis oder die Teilnahmegebühr, je nachdem halt auch, was es für ein Match ist oder was es für ein Turnier ist. Es gibt natürlich auch Turniere, die sagen, kommt, wenn ihr Bock habt, ihr müsst euch nicht voranmelden, ihr stellt euch einfach hier eine Reihe und dann packt man das schon. Wichtig ist vor einem Turnier immer ein paar Sachen zu checken. Zu checken ist immer, wo ist das, wann ist es. Und mit wann meine ich nicht, wann geht das Turnier los, sondern meistens, wann geht die Anmeldung los. Weil es ist schon vielen passiert, die dann gekommen sind, ja, aber hier stand doch, dass es um die in die Uhrzeit losgeht. Und wir so, ja, das Turnier. Aber die Anmeldung war bis vor einer halben Stunde und du bist jetzt da, also darfst du leider nicht mehr teilnehmen. Das ist leider schon viel zu oft vorgekommen. Guckt, dass ihr auch beim, wenn es jetzt zum Beispiel ein Turnier ist, wo mehrere Kartenspiele angeboten werden oder auch mehrere unterschiedliche Formate angeboten werden, dass ihr auch bei dem richtigen Format guckt. Das ist auch schon vorgekommen, dass jemand gesagt hat, ja, ich will das und das Format spielen. Ja, sorry, da ist die haben gerade angefangen, du bist zu spät. Ja, aber da stand auch das und das. Nee, das war für das Format. Doof immer. Dann checkt die Banlist. Es kann immer passieren, also bei Yu-Gi-Oh! Ist das relativ häufig, eigentlich mit fast jedem Set wird die Banlist aktualisiert. Welche Karten sind gebannt? Welche Karten darf ich nur ein- bzw. zweimal benutzen? Guckt euer Deck durch, weil wenn ihr gebannte Karten drin habt, sagt der Schiedsrichter, da ist eine gebannte Karte, du darfst jetzt leider den Rest vom Turnier nicht mehr mitspielen. Weil die Karte verboten ist. Seit vorgestern. Ja, ist auch schon vorgekommen. Habt am besten Ersatzhüllen nochmal dabei, falls Hüllen kaputt gehen, was gerade bei den Rändern passiert, wenn ihr Hüllen besitzt, bitte besorgt euch Hüllen. Bitte, bitte. Tut es euren Karten nicht an, sie ohne Hüllen zu spielen, wenn ihr sie im Turnier spielt. Das kann unter Umständen auch dazu führen, dass ihr vom Turnier geschmissen werdet, wenn ihr ohne Hüllen spielt, weil Karten, die bestimmte Abnutzungsmerkmale am Rücken haben, auch als sogenanntes Marking gilt. Und das heißt quasi, du könntest anhand des Abriebs hinten auf der Karte eventuell wissen, was vorne drauf für eine Karte ist. Um das zu verhindern, bitte Hüllen. Am besten nicht durchsichtig. Und immer Ersatzhüllen, falls mal welche kaputt gehen. Dann die meisten Turniere, nicht alle, wollen von euch irgendeinen Ausweis, das heißt Führerschein, Personalausweis oder Reisepass, damit die wissen, wer ihr seid. Manche Turniere sind erst ab 16 oder ab 18 oder brauchen irgendwelche Eltern nicht in Genehmigung, gerade wenn es um Sachen mit Preisgeld geht, was eher mehr in den größeren Turnieren Fall ist. Checkt vorher, gibt es eine Teilnahmegebühr, habt diese dabei oder ist es umsonst? Es gibt auch Turniere umsonst, da ist dann meistens irgendwelche Sachpreise. Ansonsten seid nett, seid höflich und wenn es Probleme gibt, die Schiedsrichter sind da, um euch zu helfen. Selbst wenn ihr einen Schiedsrichter 7-mal ruft wegen der gleichen Sache in 7 unterschiedlichen Matches, ist er euch nicht böse, gerade wenn ihr neu seid. Es ist alles kein Problem. Und Fehler passieren. Das passiert demjenigen, der das Spiel zum ersten Mal spielt, dem passieren Fehler. Aber auch dem Veteran, der seit 20 Jahren spielt, passieren Fehler. Irren ist menschlich. Macht euch keinen Kopf drum. Habt einfach Spaß. Redet mit den Leuten. Gerade wenn ihr neu seid und ein Turnier spielt, fragt eventuell euren Gegner, gerade wenn ihr seht, dass es ein etwas älterer, vielleicht sogar erfahrener Spieler ist, fragt ihn, was könnte ich besser machen? Wie kann ich verhindern, dass ich, wenn ich jetzt nochmal gegen so ein Deck wie deins spiele, verliere? Was kann ich dagegen tun? Was sind Karten eventuell, die ich dafür reintun kann? Habt einfach Spaß. Das wird schon. Und es wird im Normalfall vor jedem Turnier, bevor die erste Runde, nochmal genau angekündigt, wie genau das Turnier abläuft. Es gibt verschiedene Formate da auch. Zum Beispiel Schweizer System. Das heißt, ihr habt 8 Mitspieler. Das heißt, es gibt 3 Runden. Erste Runde ausgewürfelt, dann alle, die gewinnen, 3 Punkte, unentschieden 1 Punkt, verloren 0 Punkte. Und dann werden alle mit 3 Punkte spielen dann gegeneinander, alle mit 0 gegeneinander. Und dann so lange, bis es am Schluss nur noch einen mit 9 Punkten gibt. Oder Elimination. Das heißt, sobald ihr einmal verliert, seid ihr aus dem Turnier. Double Elimination. Wenn ihr 2-mal verliert, seid ihr aus dem Turnier. Und so weiter und so fort. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt alles noch aufzähle, was es da für Unterschiede gibt und was man da alles drauf beachten muss.
Ja, wie stehst du zu aktuellen Metas? Sagst du eher so, okay, spiel halt mit dem Deck, mit dem du am besten klarkommst? Oder richte dich so ein bisschen nach der aktuellen Meta?
Ich persönlich bin ja ich bin am aktivsten im Spiel Magic the Gathering aktuell und dort spiele ich ein sogenanntes Eternal-Format, das heißt ein Format, wo du effektiv Karten eine halbe Ewigkeit benutzen darfst, bevor sie rausgebannt werden, wenn sie überhaupt rausgebannt werden. Also ich habe teilweise Karten, die sind noch aus dem ersten Set in meinem Deck und ich darf sie immer noch spielen. Und ich spiele halt einfach das Deck, auf was ich gerade Lust habe. Das, was mir am meisten Spaß macht. Es ist ganz abhängig vom Tag. Vielleicht sage ich heute, oh, ich habe heute keinen Bock, hier gegen mich selbst Hallenhalmar zu spielen. Also quasi solitär zu legen. Heute will ich einfach mal gucken, wie schnell ich es schaffe, meinen Gegner umzubringen. Und dann spiele ich halt meine Matches innerhalb von 2 Minuten fertig. Das ist immer so, ich gucke nicht nach der Meta. Klar, ich gucke, was in der Meta ist und überlege mir, okay, wie kann ich mit dem Deck, was ich heute spielen will, gegen die Decks gewinnen. Aber ich tue mir dafür kein neues Deck bauen. Ich spiele das Deck, was ich seit, also in Commander spiele ich das gleiche Deck seit 10 Jahren. In Modern spiele ich das gleiche Deck seit auch schon fast 10 Jahren. Ich wechsle kein Deck. Klar, ich baue mal ein neues, was ich dann vielleicht mal ausprobiere, ein Turnier lang. Aber ich habe so meine 2-3 festen Decks, die ich seit mehreren Jahren spiele.
Okay, finde ich aber sehr, sehr gut, weil viele gucken dann also nach der aktuellen Meta, rennen dann irgendwie los, geben nochmal gefühlt irgendwie 400 Euro aus, und um da irgendwie mithalten zu können.
Meta-Deckbuilding kann man machen, kann man aber auch lassen. Wird aber arschteuer auf lange Zeit, weil du halt irgendwie gefühlt jeden Monat oder alle 2 Wochen neues Deck kaufen musst. Das kann sich keiner leisten. Deswegen bin ich halt auch ein Riesenfan von diesen sogenannten Eternal-Formaten, wo du halt quasi einmal die Karten käufst, vielleicht immer, wenn ein neues Set rauskommt, mal 1 oder 2 Karten austauschst, aber im Normalfall das gleiche Deck für wirklich Jahre bzw. Jahrzehnte spielen kannst.
Finde ich tatsächlich auch besser, beziehungsweise wäre ich wahrscheinlich auch eher ein Fan von, beziehungsweise würde ich mir jetzt ein Deck bauen, würde ich wahrscheinlich auch mit den Spielen, die ich gerade da habe, und nicht spontan noch losrennen und irgendwie Unmengen an Euronen investieren, um da irgendwie mithalten zu können. Das ist irgendwie Blödsinn.
Das ist halt auch was für mich ein großes Problem ist. Jetzt nach 10 Jahren kein Yu-Gi-Oh! Spielen, wieder mit Yu-Gi-Oh! Anzufangen. Zum einen haben sich die Regeln komplett geändert innerhalb von den letzten 5 Jahren allein schon. Und die Hälfte meines Decks sind entweder gebannt in Yu-Gi-Oh! Oder sind so schwach, dass es sowieso keinen Nutzen hat, das Deck noch zu spielen. Das ist sehr, sehr schade, weil ich habe vor x Jahren viel Geld in das Deck reingesteckt. Und jetzt, ich war vor 5 Jahren oder so, habe ich gesagt, ja, ich will mal meine ganzen Yu-Gi-Oh!-Sachen verkaufen. Weißt du, was der Verkäufer gesagt hat? Da ist der Mülleimer. Ich habe gesagt, nee, sorry, nein. Ich habe damals für das Deck, keine Ahnung, 120 Mark bezahlt. Ja, das waren noch D-Mark-Zeiten damals. Das schmeiße ich jetzt nicht in den Müll.
Ja, naja, unabhängig davon. Ich meine, Geld ist Geld tatsächlich, ne? Und weiß ich nicht. Also irgendwo hört der Spaß halt auch auf.
Und, ich habe ja mehrere TCGs angefangen, dann mal wieder pausiert, dann mal wieder weitergespielt. Und tatsächlich, das Einzige, was konstant war, tatsächlich, gerade für Leute, die nicht wissen, ob sie wirklich aktiv mitspielen wollen, ist tatsächlich Magic. Ich kann mit einem Deck von 1995 auch jetzt noch in den Store gehen und damit spielen, weil alle Karten darin effektiv legal sind. Weil Yu-Gi-Oh! Hat das große Problem, Yu-Gi-Oh! Hat nur ein Format, das ist, du spielst das Neueste vom Neuesten. Und bei Magic kannst du sagen, okay, du spielst effektiv alles, was wir jemals geprintet haben, oder du spielst alles, was wir geprintet haben, aber alles nur einmal, aber dafür 100 Stück davon. Du spielst alles, was neuer ist als 2004. Du spielst alles, was neuer ist als 2010. Du spielst nur das aus den letzten 2 Jahren. Und da gibt es halt so viele unterschiedliche Formate, dass eigentlich für jeden irgendwas dabei ist, auch wenn er irgendwie 5 oder 10 Jahre Pause gemacht hat. Und das Große: deine Karten sind unter Umständen noch mehr wert wie vorher. Da bin ich aber vielleicht auch ein bisschen biased, weil das eigentlich das TCG ist, was ich am häufigsten spiele. Was auch noch ein sehr schönes TCG für Eternal halt ist, ist tatsächlich Weiß-Schwarz, auch wenn es halt diesen Anime-Ding hat. Aber du beginnst Weiß-Schwarz, suchst dir ein Anime aus, den du magst, oder Game, oder whatever. Nenn mal ein Anime, den du magst.
Boah, nehmen wir jetzt einfach mal Sword Art Online.
Gut, da kannst du sagen, okay, von Sword Art Online gibt es in Weiß-Schwarz aktuell 7 unterschiedliche Sets. Diese 7 Sets darf ich alle zusammen in einem Deck mischen und das ist mein Deck. Und das Deck ist auch noch legal in 10 Jahren.
Das ist cool.
Du kannst Sword Art Online spielen, du kannst Gun Gale Online spielen, du kannst Sword Art Online 2 spielen, du kannst Sword Art Online Mother of Rosario spielen. Kannst alles Mögliche spielen. Dann kommt dein Gegner, der kommt dann an mit einem Persona 3 Deck. Der nächste Gegner kommt an mit einem Fairy Tail Deck. Der nächste spielt dann Fate. Wieder der nächste Killer Kill. Dann spielt einer, keine Ahnung, Konosubarashi, no Shukufukuwo. Das ist halt cool. Aber du sagst halt einmal, okay, ich fange jetzt mit Weiß-Schwarz an. Das ist der Anime, den ich spielen möchte. Den kaufe ich mir jetzt. Und dann war's das. Dann kannst du halt sagen, okay, ich möchte mir das Spiel jetzt auch erstmal angucken. Du hast da vielleicht ein bisschen Überblick, weil du bist ja Yu-Gi-Oh!-Spieler. Wie viel kostet ein Starterdeck bei Yu-Gi-Oh?
Lass mich lügen. Früher waren das 40 Euro tatsächlich. Mittlerweile sind es so zwischen 20 bis 25 Euro.
Okay, 20 bis 25 Euro. Wie viel kostet ein Turnierdeck von Yu-Gi-Oh?
Boah, geh mal von mehreren 100 Euro aus.
In 1000 Matches, wie oft gewinnt das Starterdeck? Ich würde schätzen, keine 10 Mal. Vielleicht, wenn du Glück hast, 10 Mal. Ein Starterdeck gegen ein Turnierdeck.
Ja, gewinnt das Turnierdeck easy.
Genau. Weiß-Schwarz. Turnierdeck roundabout 400, 500 Euro. Starterdeck 18 Euro. Turnierdeck, das Starterdeck gewinnt in 40% aller Fälle.
Okay, weil...
Weil das Kartenspiel sehr, sehr balanced ist. Klar, das Turnierdeck macht die Sachen vielleicht besser, aber das Starterdeck funktioniert genauso gut wie das Turnierdeck, ist aber günstiger und du kannst trotzdem gewinnen, weil Weiß-Schwarz immer noch sehr, sehr viel auch mit Glück zu tun hat, nicht nur mit Glück und mit Skill und nicht nur, wer den größten Geldbeutel hat. Die allererste deutsche Meisterschaft, ich erzähle diese Anekdote ungefähr schon seit 10 Jahren oder so, nein, es sind nicht 10, aber seit 8. Auf der allerersten deutschen Meisterschaft von Weiß-Schwarz ist ein Typ hingekommen, hat gesagt, eigentlich will ich ja nur die Attack on Titan Spielmatte haben, die es gibt, weil ich hier an dem Turnier teilnehme. Ich habe mein Deck leider zu Hause vergessen und ich brauche aber ein Deck, damit ich diese Spielmatte bekomme, weil ich nur die nur kriege, wenn ich im Turnier spiele. Klar, soweit. Also ist er zu dem Händler gegangen, der da ausgestellt hat und hat gesagt, ich hätte gerne da dieses Starterdeck für 18 Euro und die Hüllen für 2 Euro. Hat das Ding eingetütet und hat das komplette Turnier gewonnen. Mit einem Starterdeck gegen 120 andere Leute mit Turnierdecks.
Das hat Stil. Tatsächlich. Finde ich ziemlich cool.
Das ist was, was ich sehr, sehr interessant finde. Für Leute, die sagen, Alter, ich habe keinen Bock, 300 Euro für ein TCG auszugeben. Dann sage ich, mach's nicht. Du hast ein Lieblingsanime, guck, ob es den in Weiß-Schwarz gibt, spiel Weiß-Schwarz. Da kostet dich ein Starterdeck 18 bis 20 Euro, vielleicht 25, wenn du sie irgendwie noch importieren musst. Und dann spielst du das. Egal, ob du es jetzt auf Englisch oder Japanisch spielst, wen interessiert das? Auch wenn du es halb auf Englisch und halb auf Japanisch spielst, solange du nicht in irgendeinem großen Turnier drin bist. Also zum Beispiel Deutsche Meisterschaft darfst du nur English-only spielen, aber wenn du jetzt in so einem normalen Shop-Turnier bist, wen juckt's? Und wenn du halt sagst, okay, mir gefällt das jetzt, jetzt kaufe ich mir noch einen Booster dazu. Oh geil, alles, was du in dem Booster aufreißt und findest, ist gut, kannst du sofort in dein Deck reinbauen. Und es funktioniert in deinem Deck auch noch.
Ja, hat was. Also tatsächlich, muss ich sagen, hast du mich so ein bisschen angefixt, mir Schwarz-Weiß mal anzuschauen.
Ich kann dir einen Tipp geben, da gibt es so einen YouTube-Kanal, der nennt sich Baka Crew. Da gibt es ein Let's Play Weiß-Schwarz mit mir und der guten Aileen, wo wir unter anderem auch das Spiel ein bisschen beibringen und ich glaube knapp 2 Stunden oder so das Spiel spielen. Ich mit verschiedenen Decks und Aileen hat, glaube ich, Love Life und Idolmasters damals gespielt. Und ich habe alles Mögliche gespielt. Ich habe Blackrock Shooter gespielt, ich habe Madoka Magica gespielt, ich habe Wusa no Sono Higurashi gespielt. Also weirde Decks halt auch. Und es gibt halt so viel davon. Es gibt, glaube ich, 50 oder 60 unterschiedliche Animes, aus denen du wählen kannst. Und wenn du halt sagst, okay, mir langt jetzt Sword Art Online nicht, ich will jetzt auch noch Steins Gate haben oder No Game, No Life, dann kaufst du halt nochmal was für 20 Euro. Ist doch egal.
Ja, mega. Nee, schaue ich mir auf jeden Fall mal an.
Und Yu-Gi-Oh! Kaufe ich mir ein 20-Euro-Deck und in einem Jahr ist das, das ist am Anfang kacke und in einem Jahr ist es dann noch viel schlechter.
Ja, genau. Das ist tatsächlich das Problem, was Yu-Gi-Oh! Als solches tatsächlich hat, beziehungsweise das Spiel. Weil letztendlich natürlich kannst du dir halt ein Starterdeck kaufen. Letztendlich musst du damit halt dennoch irgendwie ein komplett innovatives Deck bauen, beziehungsweise ein komplett individuelles Deck. Weil mit dem Deck als solches, ja, kannst halt nicht gegen deinen Nachbarn spielen oder so.
Goldfisch.
Ja, oder genau wie du sagtest, Goldfisch. Aber das ist dann halt auch das Höchste der Gefühle, ne? Deswegen, wie lernt man denn das TCG seiner Wahl?
Also am leichtesten entweder ein YouTube-Tutorial, gucken, ob es eine Online-Version davon gibt. Die meisten Online-Games sind tatsächlich relativ gut programmiert und kannst du super gut lernen. Also ich weiß, Magic hat einen Online-Lernmodus. Ich denke, Yu-Gi-Oh! Hat wahrscheinlich auch irgendeinen Online-Lernmodus. Oder halt einfach, wenn dann die Conventions irgendwie wieder stattfinden oder halt auch die Läden wieder aufmachen, geht rein zu den Spieleabenden, fragt einen, ob es dir beibringen kann. Fragt die Leute. Ich bin in den letzten 10 Jahren von Convention zu Convention getingelt und habe Leute von morgens um 10 bis abends fast Mitternacht die unterschiedlichsten Training Card Games beigebracht. Das angefangen von Magic über Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Duel Masters, Weiß-Schwarz, My Little Pony, etc. Also es gibt Leute, die machen sowas gerne. Es gibt mittlerweile auf fast jeder Anime- und Manga-Convention einen TCG-Raum. Fragt die Leute. Lasst es euch beibringen. Geht auf Discord. Von mir aus, wenn ihr Magic, Weiß-Schwarz, Yu-Gi-Oh! Oder irgendwas lernen wollt, pingt mich an. Wenn ich Zeit habe, bring ich euch das zur Not auch in einer Privatsession bei. Für Weiß-Schwarz brauche ich eine halbe Stunde bis eine Stunde. Dann kann man das im Normalfall. Oder guckt euch bei Weiß-Schwarz jetzt zum Beispiel, könnt ihr euch unsere auf der Baka-Crew das Weiß-Schwarz-Game angucken. Da lernt man schon beim Zugucken, lernt man das meiste. Sobald man dann die Karten erstmal selber in der Hand hat und 2-3 Matches gespielt hat, also Weiß-Schwarz ist unheimlich leicht zu lernen. Nicht so wie Yu-Gi oder Magic. Also Magic und Yu-Gi-Oh! Ist halt ultra schwer zu lernen.
Ja. Also das schwerste Game, was ich tatsächlich, also das schwerste TCG, was ich lernen wollte, war, wie ich fand, Force of Will. Also damit kam ich überhaupt nicht klar.
Force of Will ist noch leichter wie Yu-Gi-Oh! Und Magic, finde ich.
Ich finde Yu-Gi-Oh! Am leichtesten, entsetzlicherweise.
Mit den neuen Regeln schwierig.
Ja gut, damit habe ich mich auch nicht mehr befasst. Also wie gesagt, so bei XSUS oder nach XSUS und Link und Pendel und so war ich dann tatsächlich raus, weil es mir doch irgendwie ein bisschen zu skurril wurde.
Kann ich verstehen. Nee, aber im Endeffekt fragt die Leute. Wir hatten vorhin schon darüber geredet, dass die meisten Stores und auch viele Leute, viele Game-Macher eigene Discords haben, wo sie halt Turniere stattfinden lassen. Fragt einfach mal, hey, ist jemand in UTC plus 1, am besten jemand, der Deutsch kann oder Englisch? Hey, looking for a guy, UTC plus 1, who can teach me how this game works? So, nach dem Motto. Und es gibt bestimmt dann irgendjemand, der sagt, ja, hier, wie wär's nächsten Mittwoch?
Genau. Hast du denn noch irgendwas, was dir jetzt auf dem Herzen brennt, was du irgendjemand noch mit auf den Weg geben willst oder wo du sagst so, boah, das muss ich jetzt nochmal loswerden?
Wie gesagt, wenn ihr mit TCGs anfangt, redet mit den Leuten, auch spielt. Auch wenn es nur gegen Goldfisch ist, von mir aus guckt euch auch ein paar Matches an, einfach um das Spiel dann halt auch zu festigen. Es bringt nichts, wenn ihr euch jetzt einfach Karten kauft und ihr damit nicht spielt, weil so lernt ihr das Spiel nicht und so verlernt ihr es auch wieder, wenn ihr es dann wirklich mal gelernt habt. Klar, es gibt immer noch die Sammler, das ist wieder was anderes, die müssen das Spiel nicht unbedingt wissen, wie es funktioniert, aber einfach regelmäßig sich Matches angucken oder gegen einen Goldfisch spielen. Kauft euch einen Goldfisch.
Okidok. Ja, perfekt. Dann war es das tatsächlich mit meinem Fragenkatalog dahingehend. Erstmal vielen lieben Dank, dass du da warst und dass du das mit mir gemacht hast.
Gerne, gerne.
Ich denke, vielleicht, wenn da noch Fragen offen sind, sehen wir bzw. hören wir uns wahrscheinlich an gleicher Stelle nochmal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Ich würde es auch freuen. Dann können wir ja über alle möglichen TCGs reden, wo jetzt halt ein bisschen zu kurz gekommen sind.
Unbedingt.
Aber ich muss mich kurz halten, weil ich weiß, dass ich Stunden über das Thema reden kann, weil es mir halt Spaß macht. Das ist meine Leidenschaft. Neben Gaming ist TCG halt... Oh mein Gott, das ist sehr effektiv auch Gaming.
Ja, das stimmt allerdings. Dann bedanken wir uns natürlich recht herzlich fürs Zuhören. Schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, beziehungsweise auf sämtlichen Kanälen, wo ihr die Podcasts von uns finden könnt. Lasst uns gerne mal eure Meinung da, welches TCG ihr spielt, beziehungsweise wie lange ihr schon dabei seid. Und dann nehmen wir das bestimmt mal mit in die weiteren Parts auf. Wie gesagt, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.